And he says, I am happy. Wie wird es ausgehen mit Daniel? Heute Morgen kommen wir auf die Zielgerade dieses Lebens. Und wir schlagen miteinander im wahrsten Sinne des Wortes das letzte Kapitel auf. Das letzte Kapitel des Daniel-Buches und das letzte Kapitel seines Lebens. Begonnen hatten wir unsere Predigtreihe da im Januar. Einige erinnern sich noch mit dem jungen Israeliten Daniel. Da war er etwa 14, 15 Jahre alt. Wurde von der babylonischen Besatzungsmacht brutal nach Babylon deportiert. Wer diese 23 Predigten nochmal nachhören will, kann das über die Homepage der Gemeinde machen, www.deg-hannover.de und findet dann dort und über weitere Hinweise die entsprechenden Zugänge, oder man kann sich auch die CDs nochmal besorgen und einfach nochmal versuchen, das Leben dieses jungen Mannes Schritt für Schritt nachzuvollziehen. Da war er etwa 14, 15 Jahre alt. Und man fragte sich, was wird diese Entwurzelung aus ihm machen? Wird sein Glaube an den Gott der Bibel durchhalten? An den Gott des Israels? Und dann hatten wir Daniels erste Jahre im Exil verfolgt, den Druck zur Anpassung, die Eliteausbildung, zugleich seine überragende Begabung, die immer deutlicher zutage trat, die erstaunliche Karriere in den Regierungszirkeln der Weltmacht. Und dann sagen wir, wie Gott ihm ein langes Leben schenkte. Wie Daniel Zeitzeuge einer langen, langen Epoche wurde. Das begann mit der Deportation um 600 vor Christus. Dann die Zeit, in der sein Volk im Exil leben musste. Die Ablösung einer Weltmacht durch eine andere, der Babylonier durch die Perser, das hat er alles miterlebt. Dramatische Begegnungen mit Herrschern gehabt. Ein Gemeindeglied hat mir heute zum Abschluss der Reihe nochmal dieses Bild zur Erinnerung an Belsatar und dieses besondere Gastmahl mitgebracht. Ich glaube, das ist von Rembrandt. Die Übertragung in den Nebenraum. Ich sage nicht, trotzdem, wenn Sie nochmal bitte schauen. Danke. Also, die Erinnerung an Belsatar und das Gastmahl. Gott schenkte ihm ein langes, langes Leben. Und dann die neue Chance für das Volk Israel. Erste zaghafte Rückkehrbewegung ins gelobte Land, weil die Perser eine andere Politik machten als die Babylonier und Israel wieder zurückziehen ließen. Und dann bleibt Daniel selbst in Babylonien. Er zieht nicht mit zurück, er ist schon sehr alt. Er hat auch noch seine Aufgaben dort im Land, im Exil. Und wenn wir uns so Kapitel für Kapitel durch dieses Buch Daniel hindurchlesen, dann sehen wir, es liefert uns keine ausführliche Biografie des Propheten. Keine ausführliche Biografie. Im Mittelpunkt stehen immer die großen Prophetien, die großen Überblicke über die künftige Geschichte, die Gott ihm gibt. Das steht im Mittelpunkt. Wir erfahren wenig über sein Alltagsleben. Wir erfahren kaum etwas über seine persönlichen Verhältnisse. Und dennoch haben wir einen Eindruck von seiner Persönlichkeit bekommen. Wir haben sehr genau gesehen, Daniel ist ein Mann des Gebets. Daniel ist ein Mann, der Gott von ganzem Herzen dienen will. Und bei ihm kann man wirklich sagen, Nomen est Omen, sein Name ist Programm, Gott ist mein Richter. Das heißt Daniel. Und das bedeutet einerseits, ich lebe im Urteil Gottes. Ich lebe nicht im Urteil der Menschen, sondern für mein Leben entscheidet, was der lebendige Gott sagt. Ob er sein Ja darunter setzt oder nicht. Und das heißt zugleich, Gott ist mein Richter, Gott verschafft mir Recht. Auch wenn mir menschlicherseits manches Unrecht geschehen mag, dann kann ich das ertragen, weil ich weiß, dass der lebendige Gott mein Richter ist. Und dass er für mich eintritt. Und dass es darauf ankommt, sich vor seinem Urteil und vor seiner Instanz darstellt. Gott ist mein Richter, Daniel. Und Daniel erlebt starke Bewahrung. Daniel erlebt wunderbare Gebetserhörungen. Und er wird dann doch immer wieder in neue Herausforderungen hineingeschickt. Und manchmal denkt man schon, jetzt hat er es geschafft, jetzt ist er durch. Jetzt kann eigentlich nichts Schlimmes mehr kommen. Und dann taucht am Horizont der nächste Konflikt auf. Und diese Spannung durchzieht sein Leben, die hält ihn in Bewegung. Und wie ihm geht es auch seinem Volk Israel in diesen großen Zukunftsvisionen für Israel, für Gottes ureigenes Volk, da zeigt Gott immer, am Ende steht mein großer Sieg. Aber bis dahin muss mein Volk noch durch viele Anfechtungen und durch manche Kämpfe hindurch. Und so erlebt Daniel immer wieder diesen Druck, der dadurch entsteht, dass wir einerseits Gottes Verheißung für eine sichere Zukunft haben und andererseits jetzt noch in einer umkämpften Gegenwart leben, die uns oft den Blick auf das Ende verdunkelt. Und das ist auch unsere Situation als Christen in dieser Welt. Wir haben eine starke Verheißung für die Zukunft. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, sagt Paulus, alle Dinge zum Besten gehen müssen. Und das wissen wir, wenn wir zu Gott als unserem Vater gehören, durch den Glauben an Jesus Christus. Und doch fühlen wir uns durch die Gegenwart oft bedrängt. Durch Widerstände, durch unbeantwortete Fragen, durch Krankheit. Und wir können uns manchmal kaum vorstellen, wie Gott seine Zusagen wahrmachen wird. Wir leben in Spannung. Wäre das Buch Daniel ein fiktiver Roman, dann könnte man sich folgendes Ende vorstellen. Der alte Daniel kehrt wieder heim ins gelobte Land. Er wird das Zeuge eines hoffnungsvollen Neuaufbaus. Und er genießt die letzten Jahre im Liegestuhl seiner neu erbauten Terrasse auf dem Grundstück seines Elternhauses. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Ganz anders. Es gibt kein einfaches Happy End. Und dennoch ist am Ende alles voller Zukunft und Trost. Und das ist unser Titel. Mit Spannungen leben und dennoch zufrieden. So wollen wir diesen Text überschreiben. Mit Spannung leben und dennoch zufrieden. Wir studieren also das Finale von Daniels Leben mit einem doppelten Interesse. Wir wollen wissen, wie es für ihn ausgeht. Und wir wollen lernen, wie wir mit dieser Spannung, mit diesem Druck fertig werden können. An den vergangenen Sonntagen, da lernten wir die letzte große Prophetie kennen, die Gott dem Daniel zugemutet hatte. Die hat ihn auch seelisch sehr stark mitgenommen. Er hat diese Prophetie nicht einfach mal so nebenbei mitgenommen und dann notiert und das war's dann. Sondern er hat das durchlebt. Er wurde hineingezogen in diese dramatischen Panoramen, die Gott da vor ihm ausbreitete. Kein Prophet des Alten Testaments hat von Gott einen so weitreichenden, detaillierten Blick in die Zukunft erhalten wie Daniel. Und wir mit ihm. In den ersten Prophetien, da ging es um die Abfolge der Weltreiche, Babylonia, und dann würden die Perser kommen, und die Griechen und die Römer. Und dann immer wieder auf dieser Hinweis auf das endzeitliche Reich des Antichristen, auf jene große Weltregierung, die am Ende kommen wird, diese Welteinheitsregierung, die ja immer leichter vorstellbar wird. Ich habe jetzt in der Wochenzeitung Die Zeit von dieser Woche den Hinweis auf das Buch des Historikers Paul Kennedy gefunden. Das Buch trägt den Titel Parlament der Menschheit, die Vereinten Nationen und der Weg zur Weltregierung. Also ganz frisch. Das Buch eines renommierten Historikers, Paul Kennedy, der zeigt, wie sich das Parlament, das UNO-Parlament immer mehr auf den Weg zu einer Weltregierung gemacht hat, mit all den Problemen und Hindernissen, die da noch bestehen. Aber das ist die große Perspektive. Und diese Perspektive begegnet uns auch schon im Buch Daniel. Und dann zuletzt hatten wir gesehen, diese detaillierte Ankündigung, Kapitel 11, Vers 1 bis 35, der Geschichte Israels bis zu den Makkabäern. Also Daniel schreibt das 535 und das geht dann bis ins Jahr 143 vor Christus, also über etwa 400 Jahre hinweg. Und dann hatten wir am vergangenen Sonntag gesehen, in Daniel 11, 36 bis 45, die Vorschau, auch für uns noch die Vorschau, auf das endzeitliche System des Antichristen. Wir hatten dieses Porträt des Antichristen nachgezeichnet, wie es uns Daniel am Ende des 11. Kapitels bietet. Was für ein Panorama! Und dann hatten wir in den ersten drei Versen des letzten Kapitels, also von Kapitel 12, gesehen, dass Gott seine Leute zur Auferstehung führen wird. Und wir hatten gesehen, dass es einen doppelten Ausgang der Geschichte geben wird. Auferstehung zum ewigen Leben und Auferstehung zum ewigen Gericht. Und damit ist nochmal deutlich widerlegt, was manchmal behauptet wird, dass das Alte Testament nämlich noch kein Wissen von der Auferstehung habe. Das stimmt nicht. Daniel hat es ganz deutlich gesagt. Die vielen, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben und die anderen zu ewiger Schmach und Schande. So steht es in Kapitel 12, Vers 2. Und es gibt viele andere Stellen in der Bibel, zum Beispiel Hiob 19, Vers 25 folgende, wo Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über den Staub sich erheben und ist meine Haut noch so zerschlagen, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Hiob 19, ab Vers 25. Oder Jesaja, Kapitel 26, Vers 19, wo Gott sagt, aber deine Toten werden leben. Deine Leichname werden auferstehen. Wachet auf und rühmet, wie ihr liegt unter der Erde. Oder Psalm 16, Vers 9 und 10. Aber am deutlichsten und am klarsten dann hier bei Daniel 12. Auch das Alte Testament weiß von der Auferstehung. Und damit ist die letzte große Vision abgeschlossen. Der greise Prophet, so zwischen 85 und 90 Jahre alt, hat seine Arbeit nun fast getan. Und es ist so, als ob sein Gott ihn jetzt an die Hand nähme und ihn an das Ziel seines Erdenlebens führt. Und wie gesagt, noch immer ist Daniel nicht aus dieser Spannung herausgenommen. Noch immer ist da diese Differenz zwischen Verheißung und Erfüllung. Die Sache ist noch nicht am Ziel. Er weiß um Gottes Ende, aber er spürt auch den Druck. Und darum spricht Gott seinen Propheten noch einmal ganz persönlich an. Sie werden das hier in diesen letzten Versen sehen. Gott nennt ihn immer wieder beim Namen. Und du Daniel, sagt Gott, du Daniel, sagt Gott, durch seinen Boten. Das ist wunderbar. Und er gibt ihm so zum Schluss drei ermutigende Aufforderungen. Aufforderungen, die auch uns helfen wollen, mit dieser Spannung klarzukommen, in der wir jetzt noch leben. In dieser Spannung zwischen der Verheißung auf der einen Seite und dem endgültigen Ziel Gottes auf der anderen Seite. Und so lassen Sie uns das jetzt lesen. Daniel 12, ab Vers 4. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dieses Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Und ich, Daniel, war und wir standen zwei andere da. Einer an dem Ufer des Stroms, der andere an jenem. Welcher Strom das ist, steht in Kapitel 10, das ist der Tigris, Strom Tigris. Und er sprach zu dem Mann in leinernen Kleidern, der über den Wassern des Stroms stand. Wann sollen denn diese großen Wunder geschehen? Also diese erstaunlichen Dinge kann man auch übersetzen, von denen da die Rede ist. Und ich hörte, sagt Daniel, den Mann in leinernen Kleidern, der über den Wassern des Stroms stand. Er hob seine rechte und linke Hand auf den Himmel und schwor bei dem, der ewig lebt, dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit währen soll. Und wenn die Zerstörung des heiligen Volkes ein Ende hat, soll dies alles geschehen. Und ich hörte es, aber ich verstand es und sprach, mein Herr, was wird der Ausgang davon sein? Er aber sprach, geh hin, Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden. Aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Die Gottlosen werden es nicht verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Treuebild der Verwüstung aufgestellt wird, sind 1290 Tage. Wohl dem, der da wartet und erreicht 1335 Tage. Du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt. Und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Das sind die letzten Worte, die Gott an den Propheten gibt. Drei Aufforderungen. Die erste Aufforderung, die Gott dem Daniel geteilt hat, sei getreu. Sei getreu. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle das Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erleuchtung bzw. große Erkenntnis finden. Also, mit dem Empfang der Offenbarung ist für den Propheten die Arbeit noch nicht getan. Jetzt kommt es darauf an, die Botschaft zuverlässig festzuhalten und für die kommenden Generationen aufzubewahren. Darum geht es. Verbirg diese Worte, versiegle sie. Daniel soll seine Arbeit jetzt zu Ende bringen. Er soll sie nicht unvollendet abbrechen. Darum geht es. Wem Gottes Botschaft einmal anvertraut ist, den nimmt sie auch in die Pflicht, liebe Leute. Verbirg diese Worte, das heißt nicht verschließe sie vor anderen, sondern bewahre sie sicher vor anderen, für andere. Das ist damit gemeint. Bewahre sie sicher, dass niemand sie kaputt machen kann. Wer schreibt, der bleibt. Und so sollst du bleiben, Daniel. Deine Worte sollen bleiben, damit die Nachkommen sie auch noch haben. Diese Wahrheit des lebendigen Gottes. und versiegle das Buch, heißt es hier. Parkettboden wird versiegelt, um ihn zu erhalten, nicht um ihn zu verschließen. Und hier heißt es, Daniel soll versiegeln, Gottes Botschaft auch für zukünftige Generationen unverfälscht erhalten. Das ist die Aufgabe. Es vergibt sich zum Beispiel Verträge, geschäftliche Vereinbarungen zu versiegeln. Das heißt, man hat ihre Autorität beglaubigt. Und man hat dafür gesorgt, dass die Dokumente so der Nachwelt erhalten sind. Und das ist jetzt die Aufgabe für Daniel. Sei getreu in der Botschaft. Und je weiter die Zeit voranschreitet, umso wichtiger werden diese Aufzeichnungen werden. Deswegen steht es hier, viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis darin finden. Und deswegen haben wir es doch auch durchforscht, 2500 Jahre später. Und wir können heute schon mit dieser Prophetie Daniels viel mehr anfangen, als noch eher zusammenzeichnen. Wir haben schon viel mehr Erkenntnis daraus gewonnen, weil die Geschichte schon viel weiter gegangen ist. Wir haben schon viel mehr Nutzen, auch geistlichen Nutzen davon, als Daniel selbst. Viele werden es dann erforschen. Man stellt sich vor, das Buch Daniel würde in der Bibel fehlen, liebe Gemeinde. Da würde uns viel fehlen. Das Buch Daniel ist ein großer Beweis für die Treue und Souveränität Gottes, wie er seine Vorhersagen wahrmacht. Das Buch Daniel ist ein großer Beleg für die Zuverlässigkeit der Bibel, dass ihre Prophetien stimmen und dass wir uns auch auf all das, was noch vorher gesagt ist, in gleicher Weise verlassen können. Und außerdem ist das Buch Daniel ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis der Offenbarung des Johannes. Wir würden die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch des Neuen Testamentes, das ist für das Neue Testament im Grunde genommen das, was das Buch Daniel für das Alte Testament ist. Wir würden die Offenbarung des Johannes gar nicht richtig verstehen können, wenn wir das Buch Daniel nicht hätten. Also hier hat Daniel auch uns einen wichtigen Dienst getan. Und das gilt ganz wörtlich für uns, was in Vers 4 steht. Viele werden es dann eifrig durchforschen und werden große Erkenntnis darin finden. Und so ist es hoffentlich auch uns in dieser Predigtreihe. Im Grunde genommen ist auch unsere Predigtreihe hier schon angekündigt, in diesem Vers 4. Und je weiter es in die letzte Zeit hineingeht, umso dringender werden diese Hintergrundinformationen benötigt. Und am wichtigsten wird es einmal für jene Menschen werden, die in der allerletzten Zeit zum Glauben kommen und die dann der vollen antichristlichen Attacke ausgesetzt sein werden. Für die wird dieses Buch die allergrößte und allerwichtigste Bedeutung haben. Und darum ist Daniels Verantwortung mit dem Hören dieser Prophetien vorbei. Gott hat immer noch einen Auftrag. Er sagt, sei getreu, trag du Sorge dafür, dass meine Wahrheit auch von den nächsten Generationen noch gelesen werden kann. Und versiegele diese Botschaft wie ein wertvolles Paket. Was für ein Vorbild für uns ist das, liebe Gemeinde, in der Spannung zwischen Gegenwart und Zukunft, in der auch wir leben, zwischen Verheißung und Erfüllung, die wir auch auszuhalten haben. Da sollen wir uns nicht einfach zurückziehen und warten, bis alles vorbei ist. Hauptsache, wir kommen irgendwie durch. Nein, wir sollen treu dafür sorgen, dass Gottes Botschaft auch noch andere erreicht, dass sie bewahrt bleibt. Deswegen müssen wir uns auch dafür einsetzen, dass Verfälschungen der Bibel, wie etwa durch die Bibel in sogenannter gerechter Sprache oder die Volksbibel und so weiter, dass diese Bibel keine Chance haben, dass die Menschen nicht dadurch gewissermaßen ein völlig falsches Verständnis von der Bibel bekommen. Und wir müssen verhindern, dass die Botschaft der Bibel verfälscht und missinterpretiert wird und falsch erklärt wird. Wir haben eine solche Verantwortung für die Generationen, die nach uns kommen, oder die jüngeren Generationen, mit denen wir es zu tun haben. Und selbst wenn Gott uns denkt, dass wir alt werden sollten wie Daniel, haben wir immer noch die verbliebenen Kräfte für unseren Herrn einzusetzen. Das ist unsere Aufgabe. Und jeder an seinem Platz und jeder mit seinen Begabungen. Manche Leute können kaum noch laufen. So alt und schwach sind sie, aber sie können lesen. Und ich bin immer froh, wenn Menschen mir das sagen, nennen wir beten für sie. Sie können sich drauf verlassen. Wenn wir unsere Fürbitte machen, dann sind sie dabei. Und wir tragen ihren Dienst vor Gott. Und wir beten für die Gemeinde. Und wir beten für die Akademie. Wir haben alle noch eine große Verantwortung. Jeder von uns, egal in welcher Situation er sich befindet. Und andere haben noch einige Energiereserven zuzusetzen. Und ihnen wird auch noch andere Aufgaben geben. Hier in unserer Gemeinde ist ja ab und zu Gast der Professor Weise, ein Mediziner, der jetzt inzwischen emeritiert ist. Das heißt, er hat seinen Lehrauftrag nicht mehr aus, er hat seine Praxis jetzt geschlossen mit seiner Frau zusammen. Er hat manche gesundheitliche Beeinträchtigung. Aber er sagt immer wieder, ich muss die Zeit nutzen, die Gott mir gibt. Und er versucht es eben dadurch zu nutzen, dass er jetzt im Alter etwas längere Missionsreisen macht als früher. Ich habe jetzt erst vor einiger Zeit wieder seinen Bericht bekommen, unterwegs in den dunklen Gegenden der Schamanen und Buddhisten. Eindrücke von der 6. Missionsreise durch die äußere Mongolei. Und dann beschreibt er dort, wie sie auch zum Teil in gefährliche Gegenden gehen und wie sie jede Gelegenheit nutzen, den Mongolen dort die frohe Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben. Und da heißt es an anderer Stelle auch, unsere Reise verlief nicht ohne Zwischenfälle. Zweimal platzte ein Hinterreifen, mehrfach musste unser Auto aus dem Schlamm gezogen werden. Einmal hatten wir kein Benzin mehr im Tank und standen in der Einsamkeit ziemlich hilflos da. Er hat mir gesagt, ja, wir hätten auch hier quasi verhungern können. Am Ende der Reise fiel noch die Schaltung am Wagen aus. Sie sind immer weiter gefahren. Und einmal heißt es, nach etwa 200 bis 300 Kilometer ging die Steppe in undurchdringliche Wälder über. Hier befindet sich das Gebiet, in dem die Schamanen leben. Dann haben sie dort versucht, auch in dieses Gebiet vorzudringen. Sie haben medizinische Hilfe mitgebracht und haben aber vor allem das Evangelium an die Menschen herangebracht. Und er erzählt dann, wie er in ein buddhistisches Ehepaar sagt, ja, Jesus der einzige Weg, was heißt das denn? Und dann haben sie ihm das Evangelium erklärt, wie vielen anderen auch. So versucht er, die letzten Jahre zu nutzen. Er ist sich sehr wohl bewusst, dass es auch mal schnell zu Ende gehen kann. Oft bei Begegnungen vergewissert er sich und sagt, vergiss doch nicht, dass du mich zu beerdigen hast und so. Ich sage, ja, das mache ich schon, aber ich hoffe, es wird noch einige Zeit dauern bis dahin. Und so versucht er, das Ende seiner Lebenszeit zu nutzen. Und so, denke ich, sollen wir uns alle an ihm, an Daniel, an anderen ein Vorbild nehmen. Gott sagt, sei getreu. Nutze die Zeit und die Gaben, die ich dir gebe. Sei du getreu. Auch für Daniel ist es noch nicht vorbei. Diese letzte Prophetie ist die längste von allen, die er gekriegt hat. Und sie erinnern sich, sie hat begonnen in Kapitel 10, als er in diese Engelwelt eingeführt wurde. Und Gott sagt, schau mal, in der unsichtbaren Welt wird dieser Kampf auch gekämpft, ob das satanische Ziel sich durchsetzt oder das göttliche Ziel. Und jetzt am Schluss führt Gott den Daniel nochmal zurück in diese Situation. Gott lässt den Daniel nämlich nochmal zwei Engel sehen, in Vers 5. Und ich Daniel sah, und siehe, standen zwei andere da, einer an diesem Ufer des Stroms, der andere an jenem. Sie stehen also dort am Ufer des Tigris. Und dann taucht noch einmal dieser besondere göttliche Bote auf, der dem Daniel diese letzte große Prophetie geschenkt hatte, in Kapitel 11 und 12 haben. Dieser besonders hochgestellte Engel, der über den Wassern des Stromes stand, der also in besonderer Weise herausgehoben ist, seine Vollmacht nochmal unterstrichen. Manche meinen sogar, es sei eventuell Christus vor seiner Geburt, also der präexistente Christus. Wir wissen es nicht, jedenfalls eine Person mit hoher Autorität. Und dieser Mann, dieser vielleicht herausgehobene Engel, wird von den beiden anderen Engeln nochmal befragt in Vers 6. Und er, also einer von diesen beiden Engeln, sprach zu dem Mann in leinernen Kleidern, der über den Wassern des Stroms stand, wann sollen denn diese großen Wunder geschehen? Also Gott sieht eigentlich, wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Wann soll das denn jetzt alles über die Bühne gehen? Dieser endzeitliche Schrecken und dieser endgültige Sieg von Gottes Retter. Wann kommt es endlich zum Ziel? Und liebe Gemeinde, hier sehen wir nochmal, sogar die Engel spüren etwas von dieser Spannung. Sogar die Engel fragen, wie lange? Wie lange wird es gehen? Wann ist es endlich vorbei? Wann sind wir endlich durch? Wann ist Israel durch? Wann sind all die Gläubigen durch? Und noch einmal sorgt Gott für eine eindrückliche Klarstellung in Vers 7. Und dann gehört das auch nicht, hörte den Mann in leinernen Kleidern, der über den Wassern des Stroms stand, der auf seine rechte und linke Hand auf den Himmel und schwor bei dem, der ewiglich lebt, dass es eine Zeit und zwei Zeit und eine halbe Zeit werden soll und wenn die Zerstreuung des Heiligen Volkes verändert, soll dies alles geschehen. Also, normal wird eine Hand zum Schwur erhoben, in diesem Fall erhebt er sogar beide Hände zum Schwur, das ist ganz auffällig, er will das wahrscheinlich nochmal besonders bekräftigen, was er sagt. Du kannst wirklich ganz sicher sein, du Engel, aber auch du Daniel. Und dann wird noch einmal dieser klassische Zeitraum genannt, 3,5 Jahre. Diesen Zeitraum von 3,5 Jahren haben wir immer wieder bei Daniel gefunden und auch in der Offenbarung im Neuen Testament. Das bezeichnet jene letzte Phase, in welcher der Antichrist seinen ganzen Hass gegen Gottes Volk und Gottes Leute richten wird. Jene Phase, die in Kapitel 12, Vers 1 bezeichnet wird, als die Zeit so großer Trübsal, wie sie nie davor gewesen ist, seitdem es Menschen gibt. Diese letzte Phase wird hier noch einmal benannt, diese allerletzte Zeit. Und die Zeitangabe wird dann noch ergänzt durch eine inhaltliche Bestimmung. Also, 3,5 Jahre sind es, in denen dann der Antichrist seinen ganzen Hass gegen Gottes Volk Israel richten wird und alle die ganzen Glauben kommen. Und es folgt dann noch eine inhaltliche Bestimmung. Wann endlich wird es soweit sein? Antwort: Wenn die Zerstreuung des Volkes abgeschlossen ist. Man kann auch übersetzen, wenn die Kraft des Heiligen Gottes völlig zerbrochen ist. In der Schlachterbibel heißt es, wenn die Zerschmetterung der Kraft des Heiligen Volkes vollendet ist, dann schon. Dann kommt Gottes Rettung. Und wir fragen, warum lässt Gott es so kommen, dass sein Volk bis an den letzten Abgrund geführt wird? Warum lässt er das so kommen? Bis gewissermaßen erst alles am Boden. Und die Antwort ist folgende: Erst dann, erst in dieser bis auf die letzte Spitze getriebenen Bedrängnis, erst dann wird das überlebende Israel als Volk umkehren. Erst dann werden sie endlich einsehen, dass sie den Messias brauchen, um gerettet zu werden. Erst dann, wenn ihre ganzen eigenen Kräfte im Grunde genommen aufgebraucht sind. Und erst dann wird passieren, was Sacharja 12, Vers 10 beschreibt, über das Haus Davids und die Bürger des Israels, sagt Gott, will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen. Also, sie werden dann begreifen, wer, den wir durchbohrt haben, das ist der Messias. Der Jesus Christus, der dann wiederkommen wird. Das ist der einzige Weg zur Rettung. Ohne ihn gibt es kein Heil. Und schauen Sie, im Grunde genommen ist es immer so. Bis ein Mensch einsieht, dass er den Messias Jesus braucht. Er muss erst an das Ende seiner eigenen Möglichkeiten kommen. Wenn einer einsehen soll, dass er den Messias Jesus Christus braucht, dann muss er erstmal sehen, ich schaffe es nicht alleine. Alleine bleibt mir am Ende nur die Verlorenheit. Am Ende bleibt mir alleine nur meine Schuld. Am Ende bleibt mir allein nur das Ausgeliefertsein an den Tod. Das bleibt mir allein. Und erst wenn einer so am Ende seine eigenen Möglichkeiten ist und auch begreift, dass er sich selbst durch die besten Taten und das vorbildlichste Leben vor Gott nicht reinlassen und den Himmel nicht verdienen kann, erst dann ist er bereit zu akzeptieren, ich brauche den Messias Jesus Christus. Weil er allein meine Schuld vergeben kann. Weil er allein mich zum Himmelsbürger und Teilhaber des ewigen Lebens machen kann. So ist es mit Israel, so ist es mit jedem von uns. Und das ist die feierliche Antwort, die Gottes besonderer Bote hier diesen Engeln gibt. 3,5 Jahre wird es dauern, wenn die völlige Hilflosigkeit offenkundig wird. Und jetzt kommen wir zurück zu Daniel. Er hat bisher diese Engelgespräche mitgehört. Und diese Engel fragen, wie lange denn noch, weil ihm offensichtlich aus dem Herzen gesprochen. Das ermutigt ihn offenbar nochmal eine eigene Frage hinterherzuschieben. Und sehen Sie mal, welche eigene Frage wir Daniel dann in Vers 8 hinterher schieben. Und ich hörte es, aber ich verstand ihn nicht. Und sprach, mein Herr, also er wendet sich auch nochmal an diesen herausgehobenen Boden Gottes, mein Herr, was wird das Letzte davon sein? Man kann auch übersetzen, was wird der Ausgang davon sein? Das ist nur interessant. Daniel bezieht das auf alles, was er jetzt gehört hat von diesem Engel, also auch was in dem Kapitel 11 schon steht. Ich hörte es, diese ganze Zukunftsvision, aber ich verstand es nicht. Überlegen Sie mal, was das bedeutet. Selbst der Prophet, dem Gott den größten Überblick im ganzen Alten Testament geschenkt hat, muss zugeben, ich verstand es nicht. Das heißt nicht, dass er überhaupt nichts verstand. Er hat natürlich vieles auch im Zusammenhang einordnen können. Aber das heißt, ich verstand es nicht vollständig. Ich hatte keinen völligen Durchblick. Und es drängt ihn nun noch mehr, über Gottes zukünftige Lösung zu erfahren. Und ich finde das so großartig, wie transparent der alte Daniel hier ist. Wie vollkommen ehrlich. Als würde er sagen, ja, ich weiß Gott, dass du am Ende das Feld behalten wirst. Ich weiß, dass ich den Antichristen souverän besiegen wirst. Aber ich wüsste schon gern noch mehr über die Einzelheiten. Was wird der Ausgang von dem allen sein? Wie wird Israel umkehren? Wie werden sie vorher bewahrt werden? Wie wird das mit den Heiden zusammenhängen? Und so weiter. Und auf diese letzte Frage bekommt der Daniel eine ganz einfühlsame Antwort, die ihm aber auch eine Grenze aufzeigt. Und sehen Sie, wie diese Antwort lautet in Vers 9. Er aber sprach ihm, also dieser Bote Gottes, geh hin, Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Geh hin, Daniel, und bist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Das ist das Zweite, was Daniel in dieser Zeit der Spannung beherzigen muss. Sei geduldig, heißt das. Die erste Aufforderung von Gott in Vers 4 lautete, sei getreu. Hab Sorge dafür, dass die Wahrheit erhalten bleibt. Die zweite Aufforderung, die der Daniel jetzt hier erhält, in Vers 9 lautet, schließt, sei geduldig. Daniel, geh jetzt weiter den Weg, den Gott dich führt. Du brauchst aber keine weiteren Informationen über die Zukunft. Das muss jetzt reichen, denn es ist versiegelt bis auf die letzte Zeit. Das heißt nicht, es ist jetzt völlig dunkel und unverständlich, aber es heißt, seine größte Bedeutung wird es in der Endphase gewinnen, Daniel. Und du musst jetzt nicht weitere Details. Du musst jetzt nicht noch mehr Einzelheiten hier in den Zusammenhängen ordnen können. Für dich reicht es. Sei geduldig, sei zufrieden mit dem, was ich dir jetzt gezeigt und erklärt habe. Schau, es ist erstaunlich, mit wie vielen unbeantworteten Fragen der Prophet am Ende sterben wird. Erstaunlich. Geh hin, Daniel, sei geduldig, sagt Gott. Er hatte sich bestimmt gewundert, warum nur gut 42.000 Israeliten den Ägypten, Perser, Syrer, Preußen und den Heimweg antraten. Warum nicht mehr von den Hunderttausenden zurückgingen in die Heimat? Das hat ihn bestimmt bedrückt, diese Frage. Und seine eigene Prophetie kann er nicht bis ins Letzte durchschauen. Und jegliche Spekuliererei über die Zukunft wird ihm von Gott verwehrt. Und Jahrhunderte später wird Gott dann andere senden, die Daniels Prophetie fortschreiben. Jeharjam, der uns etliches mitteilen wird über die Schlussphase Israels, vor allem in Kapitel 12 bis 14. Und dann werden 600 Jahre später der Apostel Johannes mit seiner großen Offenbarung am Ende des Neuen Testaments. Schauen Sie auch in unserem Leben mit Gott, auch in unserem Dienst für Gott, da tun sich immer wieder Fragen auf, die wir gerne beantwortet hätten. Aber nicht immer ist es nötig. Manches brauchen wir auch gar nicht zu wissen. Manche Rätsel müssen wir nicht auflösen. Auch manche Frage, die uns bedrückt, dürfen wir stehen lassen. Und selbst wenn wir darüber sterben sollten. Es gibt manche Dinge, die lösen wir einfach nicht auf. Warum Gott uns diesen oder jenen Weg geführt hat. Warum uns Gott dieses oder jenes vorenthalten hat. Warum er uns dieses Leid vielleicht zugemutet hat. Und warum jenes Problem sich nicht aufgelöst hat. Auch im Dienst für Gott. Auch im Rahmen seines Reiches und seiner Gemeinde. Das kann durchaus sein. Aber Gott muss uns nicht jede Frage beantworten. Und Gott sagt uns dann, wie Daniel hier im Vers 9, sei geduldig. Geh hin und vertraue darauf, ich mache es gut. Und dann gibt Gott seinem Propheten doch noch einen ermutigenden Hinweis, der es ihm leichter machen soll, geduldig zu sein. Er gibt ihm nämlich noch eine Erklärung über den Ausgang des Ganzen, gibt er ihm doch in Vers 10. Da sagt er, viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden. Man kann auch übersetzen, werden gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Also Gott sagt ihm, pass auf, die Not wird dazu führen, dass viele den Weg zum echten Glauben finden. Dass viele gerade durch diese Not zum Glauben finden, beziehungsweise im Glauben gestärkt und bewährt werden. So wie Gold geläutert wird. Pass auf, Daniel, viele werden gereinigt werden viele umkehren, sei ganz getrost. So wird es auch in der letzten Zeit sein. Aber dann sagt Gott, ich mache das andere. Es wird nur, nicht nur die Seite geben, dass die einen geläutert, gereinigt und gerettet werden dann. Sondern Gott bringt dem Daniel auch hier zum Schluss nochmal den doppelten Ausgang in der Bedrohung. Vers 10b. Aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Das heißt, bei denen, die Gott beständig die Buße und die Umkehr verweigern, die Gott gegenüber ihr Herz weiter verhärten, da wird die Bedrängnis, gerade diese Verhärtung, umso deutlicher werden lassen. Der Volksmund sagt nicht zu Unrecht, Not wird beten oder aber auch Not wird fluchen. Und so macht es Gott dem Daniel sehr deutlich, die Gottlosen, die nicht umkehren, die werden gottlos bleiben. Es gibt einen Point of no return. Es gibt einen Punkt, von dem aus keine Rückkehr mehr möglich sein wird. Von dem aus Gott keine Umkehr mehr gewährt. Ja, Gott ist geduldig. Ja, Gott ruft immer wieder zur Umkehr. Und darum werden viele den Weg finden und gereinigt und geläutert werden. Aber Daniel, Gottes Rufen geschieht nicht endlos. Und am Ende wird es diese beiden Seiten geben. Vers 10 am Ende, alle Gottlosen werden es nicht verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Und schauen wir, so ist es doch schon heute, wenn Jesus Christus den Menschen sein Evangelium ausrichten lässt. Es gibt die einen, die es nicht verstehen, und die anderen, denen Gott das Herz aufgehen lässt und die es verstehen. Und es bleibt immer ein letztes Geheimnis, warum es die einen verstehen und die anderen nicht, obwohl sie doch beide dasselbe Evangelium hören. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, darüber zu rätseln, warum die einen nun umkehren und die anderen nicht umkehren, sondern Gott wirbt um alle Verlorenen. Gott will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Und darum ist es unsere Aufgabe, das Evangelium zu sagen, solange es geht. So wird der Ausgang sein, Daniel. Und dann bekommt der Prophet am Ende sogar noch zwei Zahlen genannt, die ihn sicherlich verwundert haben. In Vers 11 wird nochmal die Zeit der großen Trübsal beschrieben, also die letzten 3,5 Jahre. Und das sind ja eigentlich 1260 Tage. Nun schauen wir mal, was hier in Vers 11 steht. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, also das sind, wie wir aus früheren Kapiteln wissen, die letzten 3,5 Jahre, sind 1290 Tage, bis der Messias seinen Plan erfüllt. Und wir fragen, warum noch diese 30 Tage draufgepackt? Statt 1260 Tage, 1290 Tage. Die Ausleger haben da viel gerätselt und ich muss Ihnen sagen, wir wissen es nicht mit letzter Sicherheit. Vielleicht ist damit das Gericht über die Menschen der Trübsalzeit gemeint, das Jesus hält. Dieses Gericht, das beschrieben wird in Matthäus 25, ab Vers 31, wo zwischen den Schafen und den Böcken unterschieden wird. Vielleicht findet in diesen 30 Tagen noch das Gericht über die Menschen der Trübsalzeit statt. Das ist eine denkbare Erklärung. Aber mit Gewissheit wird man diese Information erst in der allerletzten Zeit verstehen. Und hier müssen wir uns, wie Daniel sagen, lassen, sei geduldig und geht. Und genauso ist es mit der allerletzten Zahl, mit der dann nochmal 35 Tage draufgepackt werden, in Vers 12, wohl den, der da wartet und erreicht 1335 Tage, also 1260 plus 30, macht 1290 plus 45, macht 1335, nochmal 45 Tage. Einige Ausleger meinen, in diesen 45 Tagen werden dann noch zusätzlich zu dem Gericht über die Menschen der Trübsalzeit weitere letzte Vorbereitungen getroffen, bis Jesus Christus endlich sein wunderbares Königreich aufrichtet. Wie gesagt, das ist eine denkbare Möglichkeit, diese Zahl zu verstehen. Was es definitiv meint, werden wir wissen, wenn es soweit ist. Aber überlegen Sie, als Daniel das vor 2500 Jahren niederschrieb, da konnte er dazu noch weniger sagen als wir heute. Das würde er auch sehen. Und vielleicht hat Gott ihn gerade dadurch nochmal sagen wollen. Pass auf, Daniel, du musst nicht jetzt schon alles bis ins Letzte verstehen. 1290 Tage, 1235 Tage, diese Zahlen werden nochmal bedeutsam werden am Ende. Aber das ist jetzt für dich nicht so wichtig. Du hast allen Grund, geduldig zu sein und mir zu vertrauen, dass ich wirklich zum Ziel komme. Und dann spricht Gott den Propheten ein letztes Mal an. In diesem letzten bewegenden Satz dieses ganzen Buches. Bisher hat er ihm gesagt, sei getreu, Daniel, und zweitens, sei geduldig, Daniel. So wirst du in dieser Spannung durchhalten, und er sagt es uns auch. Und dann kommt dieser dritte, letzte Satz, und da ist die letzte Predigt über Daniel. Jetzt bitte ich Sie herzlich, dass Sie mir noch die letzten Minuten geben, die es heute etwas länger dauert, um das Ganze zu einem Abschluss zu führen. Und Ihr freundliches, aufmerksames, munteres Lächeln ermutigt mich dahin. Jetzt kommt in diesem Vers 13 die dritte und letzte Aufforderung Gottes an Daniel. Die ist auch sehr wichtig, auch für uns wieder sehr wichtig. Sie lautet nämlich, also sei nicht mehr ein Zuspruch, sei getrost, sei getrost. Lesen Sie Vers 13, er sagt Gott zu Daniel, du aber geh hin, bis das Ende kommt. Und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Da wird jetzt erstmal für Daniel auch klar gewesen sein, diese angekündigte Endphase der Geschichte, die werde ich nicht mehr auf der Erde erleben. Meine Dienstzeit wird bald abgelaufen sein. Aber sein Herr wird auch jetzt noch für ihn persönlich sorgen. Du, Daniel. Und das ist so großartig, hier wieder zu sehen, Gott kümmert sich nicht nur um die große Geschichte, sondern Gott kümmert sich auch jeweils um das kleine Schicksal seiner einzelnen Leute. Um Daniels Schicksal, um dein Schicksal, um mein Schicksal. Und was Daniel in Vers 2 noch als grundlegende biblische Wahrheit offenbart wurde, es gibt eine Auferstehung zum ewigen Leben. Das sagt Gott ihm hier am Ende gewissermaßen nochmal ins Gesicht. Das sagt er ihm nochmal persönlich zu. Da sagt er, und Daniel, du wirst auferstehen. Und du persönlich wirst auferstehen. Und darum, Daniel, hast du allen Grund, den Kopf hochzuhalten und deine letzte Wegstrecke hier getrost unter die Füße zu nehmen. Das ist jetzt fast wie mein letztes Aufbruchssignal in Vers 13. Du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Nimm die letzte Wegstrecke jetzt getrost unter deine Füße. Und haben sie gemerkt? Hier in diesem letzten Kapitel, da schenkt Gott seinem Propheten den weitesten Fernsehen all seiner Visionen. Im letzten Kapitel. Vorher hatte er dem Daniel die großen Epochen der Geschichte gezeigt, bis hin zur Endphase, zur Trübsalzeit und zur Aufrichtung des großen Königreiches, wenn der Messias kommt. Aber hier, in diesem letzten Kapitel, da darf der Prophet noch weiter schauen. Da weitet Gott seinem Diener den Blick über die Geschichte hinaus in die Ewigkeit. Das ist das Großartige an diesem letzten Kapitel. Der greise Daniel, der ahnt, der spürt ja, dass seine letzte Wegstrecke gekommen ist. Und es ist, als würde Gott seinen Mann jetzt hier an die Hand nehmen und sagen, so, jetzt hast du es bald geschafft, Daniel. Sei getrost, du hast es bald geschafft. Du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt und Ruhe bist du auferstanden. Was ist mit diesem Ruhen gemeint? Das heißt nicht, schlafe bewusstlos bis zur Auferstehung der Toten am Ende der Tage. Sondern Ruhen, das heißt, du darfst aus diesem Erdenleben abtreten, um schon bei Gott zu sein und ganz in ihm geborgen zu sein. Du darfst jetzt ruhen. Zwischen Sterben und leiblicher Auferstehung. Also in dieser Phase, die Gott Ruhe nennt, die dazwischen liegt. Und das ist ja auch für uns alle brennend interessant, weil wir ja, wenn Jesus nicht zu unseren Lebzeiten wiederkommt, auch in diese Ruhe eintreten werden. Da liegt nicht der große Tiefschlaf, sondern da liegt an allen Indizien, die wir in der Bibel haben, schon jetzt die getroste Gemeinschaft mit Gott. Die bewusste, getroste Gemeinschaft mit Gott. Jesus hat das selbst am Beispiel der Patriarchen Abraham, Isaac und Jakob klargestellt. Deswegen bin ich mir da auch so gewiss. Jesus hat mal gesagt in Markus 12, Vers 26, gegenüber den Sadduzäern, die nicht an das ewige Leben glaubten. Markus 12, 26, aber von den Toten, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch des Mose bei dem Dornbusch, wie Gott zu ihm sagte, ich bin der Gott Abraham und der Gott Isaac und der Gott Jakob. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Verstehen Sie, was Jesus hier zu Mose sagt? Er sagt, du Mose, zu Moses Zeiten hat Gott gesagt, ich bin der Gott Abraham, sie sagten Jakob. Er hat in der Gegenwart gesprochen, im Präsens. Und er hat gesagt, ich bin der Gott Jakobs, das heißt, ich lebe in einer persönlichen, echten Beziehung zu Abraham, Isaac und Jakob. Ich bin jetzt der Gott Abraham, Isaac und Jakob, sagt Gott zur Zeit des Mose. Und da Abraham, Isaac und Jakob zur Zeit Moses schon gestorben waren, folgt darauf, dass Gott sie nicht dem Tod überlassen hat, sondern dass sie schon jetzt in echter Gemeinschaft mit ihm leben können. Das hat Jesus ganz deutlich hier begründet. Und denken Sie mal daran, wie Jesus dem Verbrecher, dem Verbrecher, der sich am Kreuz bekehrt hat, einem von beiden, nicht gesagt hat, jetzt schlag mal lange, aber du hast ihn noch rechtzeitig bekehrt und am Ende wird er wieder auferweckt. Sondern er hat ihm gesagt, also ich schlage dir noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute, wenn du stirbst und diese Welt verlässt. Noch heute. Und nicht erst in der Zukunft. Und Paulus konnte nämlich auf sein Sterben sagen, in Philipper 1, Vers 23, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Was auch viel besser. Das heißt, Paulus wusste, wenn ich jetzt heute sterben würde, wenn ich um 9.10 Uhr sterbe, dann bin ich um 9.11 Uhr bei Christus. Ich werde ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Das heißt Ruhe. Und diese Zusage macht Gott hier auf dem Daniel. Er sagt, Ruhe, bis du auferstehst. Bis du dann am Ende der Zeit leibhaftig auferstehen wirst. Ruhe, komm zu mir nach Hause, Daniel. Da wirst du endlich Ruhe und Frieden haben. Und am Ende dieser Tage, am Ende der Trübsalzeit, werde ich dich dann leiblich auferwecken zum ewigen Leben. Und dann wirst du auch dabei sein in meinem herrlichen Reich. Und dann zum Schluss schenkt Gott dem Daniel noch ein letztes großes Versprechen. Hier ist wirklich jedes Wort wichtig. Und Ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Du kriegst ein Erbe. Und du wirst, wenn du dann auferstehst, ein wunderbares Erbe haben, Daniel. Und das sind uns schon geradezu neutestamentliche Töne. Denn genauso hat der lebendige Gott es auch uns versprochen, den Gliedern seiner neutestamentlichen Gemeinde. Paulus sagt in der Hölle 1, Vers 11, durch Christus sind wir zu unserem Erbteil geworden. Und in Kolosser 1, Vers 12 heißt es, Gott hat uns tüchtig gemacht zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Wir werden auch dieses Erbteil antreten. Und im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 4, spricht Petrus von dem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Für euch, die ihr zu Christus gehört. Was für eine große Perspektive, liebe Mitchristen. Worin besteht dieses Erbe? Dieses Erbe besteht in all den herrlichen Dingen, die mit dem ewigen Leben zusammenhängen. Wir werden einen unsterblichen Körper haben. Wir werden keine Traurigkeit mehr erleben. Wir werden nicht mehr weinen, wie es in Offenbarung 21 heißt. Wir werden unsere Mitchristen wiedersehen. Und Jesus hat gesagt in Johannes 16, Vers 22, euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand mehr von euch nehmen. Und wir werden all das dort haben und in Gottes Gegenwart genießen, was wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können, weil uns die Begriffe und die Kategorien dafür fehlen. Und wir werden uns nochmal am Ende wundern, warum wir so an dieser Erde gehangen haben. Und dann sind wir jetzt einfach unsere Verstehensschranke noch da. Wir sind Menschen. Wir können uns das mit dem Himmel und dem ewigen Leben so ganz schwer vorstellen. Und deswegen haben wir auch ein bisschen Angst davor, weil es so anders sein wird. Aber doch dürfen wir wissen, es ist das Erbteil der Heiligen, ein unvergängliches Erbe, das Gott uns schenken wird. Und das Größte wird sein, dass wir dann auch den lebendigen Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Und wir werden in einer untrennbaren Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus leben. Und auch mit denen, die ihn geliebt haben und an ihn geglaubt haben. All das wartet auf Daniel. Du wirst auferstehen zu deinem Erscheinen. Und vieles von dem, was wir aus dem Neuen Testament schon viel deutlicher wissen, das konnte er aus dem Alten Testament schon erahnen. Und darum, liebe Gemeinde, will ich am Schluss sagen, dieses Buch Daniel geht doch gut aus. Obwohl Daniels Leben auf dieser Erde zu Ende geht, endet das Buch auf einem ganz hohen, ja triumphierenden Ton. Du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Walter Lütting hat das in seiner Predigt über dieses Kapitel wunderbar formuliert. Er hat gesagt, Gottes Seher werden nicht kurzsichtig und bekommen auch im Alter keinen engen Horizont. Im Gegenteil, einem Daniel ist der weiteste Fernblick bis in die letzte Stunde vorbehalten geblieben. Jetzt erst darf er hindurchschauen, durch alle beengenden Horizonte hindurch, bis dorthin, wo der letzte Morgen graut, bevor der Tag anbricht, auf dem die Nacht dann nicht mehr folgt. Für ein herrlicher Ausblick. Der letzte Morgen unseres Lebens wird der Auferstehungsmorgen sein. Und dann wird der Tag anbrechen, auf den keine Nacht mehr folgen wird. Was für ein herrlicher Ausblick, liebe Gemeinde. Das sind die letzten Worte, die jetzt der Greise Daniel aufschreibt. Ruhe, dass du auferstehst, dein Erbteil am Ende der Tage. Das sind die letzten Worte, die Gott ihm gewissermaßen in die Feder diktiert hat. Das ist ein großes Dokument der Hoffnung und des Sieges über den Tod. Es war die eiserne Ration, mit der Daniel diese schwere Spannung, in der er noch stand, überstehen und aushalten konnte. Und das ist die eiserne Ration, die Gott auch dir und mir mitgibt, damit wir bestehen in dieser Spannung zwischen der Verheißung, die wir jetzt schon haben, und der Gewissheit, mit der Gott uns das sagt, und der Erfüllung, die in der Zukunft auf uns wartet. Und deshalb hat Gott nicht nur den Daniel diktiert, sondern der sollte es aufschreiben, auch für uns, auch für dich, wie wir es dann eifrig durchforschen und große Erkenntnisse darin finden. Und so, liebe Gemeinde, lasst uns das zum Schluss festhalten. Auch für uns gilt diese dreifache Aufforderung. Gott sagt, sei getreu. Bewahre Gottes Wahrheit für die, die nach dir kommen. Setze dich treu dafür ein. Halte das fest. Sei getreu. Und Gott ruft uns durch Daniel auch das Zweite zu. Sei geduldig. Sei geduldig, auch wenn du manches jetzt noch nicht verstehst. Auch wenn der Herr dir noch nicht alle deine Fragen beantwortet, die dir auf der Seele liegen und die dich manchmal vielleicht umtreiben. Sei geduldig. Geh hin, du hast allen Grund, ihm zu vertrauen. Und dann das Dritte, was Gott uns zuruft, sei getrost. denn auch du gehst auf ein herrliches Ziel zu. Wenn du zu Jesus Christus als deinem Retter gehörst, dann gehst du auf ein herrliches Ziel zu, das dir niemand mehr nehmen kann. Auch dich und mich will Gott so an die Hand nehmen, wie er es mit dem Daniel getan hat. Und darum ganz egal, in welchem Alter ein Christ ist, wir müssen unsere Zukunft nicht ängstlich erwarten. Wir müssen nicht wie das Kaninchen auf die Schlange gucken, sondern wir dürfen unserer Zukunft getrost entgegengehen, weil unser Herr alles im Griff hat und weil er alles gut machen wird.